Es war in einer Kirche in München, wo ich ihn traf. Einen hageren, hellblonden Mann in einem grauen Mantel, in der Hand einen Filzhut fest umklammert. Die Menschen verließen den Raum im Kellergeschoss, in dem ich soeben gesprochen hatte. Langsam gingen sie an den Holzstühlen entlang dem Hinterausgang zu. Es war 1947 und ich war vor kurzem von Holland in das besiegte Deutschland mit der Botschaft gekommen, dass Gott vergibt. Es war die Botschaft, die in diesem grauen, zerbombten Land am meisten gebraucht wurde. Und ich gab ihnen meine Lieblingsillustration. Vielleicht liegt es daran, dass das Meer den Holländern immer sehr nahe liegt. Und ich mochte den Gedanken, dass dies der Platz ist, wohin unsere Sünden geworfen werden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagte ich, wirft Gott sie in den tiefsten Ozean. Sie sind für immer verschwunden. Die ernsten Gesichter starrten mich an und wagten kaum, dies zu glauben. Schweigend standen die Menschen auf. Schweigend zogen sie ihre Mäntel an. Schweigend verließen sie den Raum. Das war, als ich ihn sah. Er bahnte sich seinen Weg durch die Menge. Einen Augenblick lang sah ich seinen Mantel und den braunen Hut, im nächsten Augenblick die blaue Uniform und eine Schirmmütze mit dem Totenkopf und den gekreuzten Knochen darauf. Die Erinnerung kam wie ein Blitz, der riesige Raum mit seinem kalten Oberlicht, der traurige Haufen der Kleider und die Schuhe in der Mitte des Fußbodens. Eine nackte Schande, an diesem Mann vorbeilaufen zu müssen. Vor mir konnte ich die zierliche Gestalt meiner Schwester erkennen. Die Rippen stachen scharf durch die dünne Haut. Betsy, wie abgemagert du warst. Betsy und ich waren verhaftet worden, weil wir während der Besatzung Hollands durch die Nazis in unserem Zuhause Juden versteckt hatten. Dieser Mann war Aufseher im Konzentrationslager Ravensbrück gewesen, wo wir hingeschickt wurden. Nun stand er mit ausgestreckter Hand vor mir. Eine wunderbare Botschaft, Fräulein. Wie gut zu wissen, dass, wie Sie sagen, all unsere Sünden auf dem Meeresboden liegen. Und ich, die so routiniert über Vergebung gesprochen hatte, fummelte in meinem Notizbuch herum, anstatt seine Hand zu ergreifen. Natürlich würde er sich nicht mehr an mich erinnern. Wie könnte er sich überhaupt an einen Gefangenen unter Tausenden von Frauen entsinnen? Aber ich konnte mich an ihn und die Lederpeitsche erinnern, die an seinem Gürtel hin und her baumelte. Es war das erste Mal seit meiner Befreiung, dass ich meinen Häschern von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Mein Blut schien mir in den Adern zu gerinnen. Sie haben Ravensbrück in Ihrem Vortrag erwähnt, sagte er. Ich bin dort Aufseher gewesen. Nein, er konnte sich wirklich nicht an mich erinnern. Aber seit damals, fuhr er fort, bin ich Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir sogar meine Gräueltaten von dort vergeben hat. Ich würde es jedoch auch gerne von Ihren Lippen hören, Fräulein. Er streckte seine Hand ein zweites Mal aus. Können Sie mir vergeben? Kennt ihr das, wenn ihr einem Menschen nicht mehr in die Augen blicken könnt? Weil irgendetwas zwischen euch vorgefallen ist, das euch so verletzt hat, das euch vielleicht so beschämt hat, dass ihr den anderen nicht mehr ansehen könnt? Oder vielleicht umgekehrt, weil ihr etwas getan habt, für das ihr euch schämt und ihr wollt nicht, dass der andere es an euren Augen ablesen kann. Oder kennt ihr das, wenn etwas geschehen ist, was der andere getan hat, das euch so eifersüchtig gemacht hat oder rasend vor Zorn und ihr wisst, wenn ihr ihm oder ihr in die Augen blicken würdet, dann würden die Blitze euren inneren Zustand verraten. In der Bibel gibt es diese berühmte Geschichte von Kain und Abel. Dieser erste gewaltsame Konflikt. Und die Geschichte wird im 4. Kapitel des 1. Buch Mose berichtet. Ich lese dort die Verse 2 bis 6. Danach gebar sie, Eva, Abel, den Bruder von Kain. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Die Situation, wie sie hier in der Kürze beschrieben wird, können wir uns gut ausmalen. Vielleicht hat Kain sich gegenüber seinem Bruder benachteiligt gefühlt. Wahrscheinlich war da ein Gefühl von Eifersucht. Und vielleicht war dieses Gefühl sogar ein wenig berechtigt. Vielleicht hat Gott Abel in irgendeiner Weise bevorzugt. In jedem Fall, was auch immer passiert ist, es hat etwas im Herzen von Kain verursacht. Und das hat dazu geführt, dass er weder seinem Bruder noch seinem Gott in die Augen blicken konnte. Ich habe solche Situationen auch in meiner Familie erlebt. Mein Vater, von dem ich euch schon einmal erzählt habe, der 12 Geschwister hatte, eines als Säugling verstorben. Mein Vater und seine Geschwister hatten viele verschiedene Konflikte. Vieles von dem ging bereits in ihre Kindheit zurück. Und auch manches von dem hatte mit Bevorzugung und Benachteiligung zu tun. Aber was auch immer der Hintergrund davon war, die Folge ist gewesen, dass mein Vater und auch andere seiner Geschwister manchen ihrer Brüder und Schwestern irgendwann gar nicht mehr in die Augen blicken konnten. Und vor 2 Jahren ist eine Schwester von meinem Vater verstorben, ohne dass es jemals eine Versöhnung zwischen den beiden gegeben hätte. Die Bibel spricht so deutlich davon, wie wichtig Versöhnung ist. Und vielleicht sogar noch wichtiger als das, wie wichtig es ist, dass wir anderen vergeben. Wir können es nicht immer erzwingen, dass Versöhnung, die gegenseitig ist, funktionieren kann. Dafür braucht es 2 Menschen. Aber es ist immer in unserer Hand, jemandem zu vergeben für etwas, was er oder sie uns angetan hat. Gott weiß ganz deutlich, was die Folge davon ist, wenn diese Vergebung nicht passiert. Und wir lesen das in der Folge, in den nächsten Generationen nach Kain. Nur einige Generationen später wird Lamech geboren. Und Lamech ist rachsüchtig. Lamech spricht, Ada und Zilla, meine Frauen, höret die Rede Lamechs. Merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunden und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Seine Rache, die mit Kain und dem Mord an seinem Bruder begonnen hat, ist über wenige Generationen so gewachsen, dass nun Lamech einen 77-fache Rache übt an denen, die schuldig geworden sind an ihm. Und von seinem Sohn Tubal-Kain erfahren wir, dass er der Erfinder war von allerlei Werkzeugen. Wir können davon ausgehen, er war der Erfinder von Waffen. Er war der Erfinder des Krieges. Und so viele Konflikte, so viele Kriege in dieser Welt haben ihren Ursprung in Erfahrungen der Vergangenheit. In Groll, der irgendwann durch ein Ereignis, zum Teil Jahrhunderte in der Vergangenheit, ausgelöst wurde und niemals vergeben. Auch der Konflikt, den wir heute in der Ukraine sehen können, hat in der Vergangenheit seinen Ursprung, findet in der Vergangenheit seine Rechtfertigung. Das, was angetan wurde, möchte man wieder rächen. Jesus ist sehr deutlich darin, dass Rache für uns als Christen keine Option ist. Er sagt, mein ist die Rache. Aber gleichzeitig sagt er, das Wichtigste und vielleicht das Schönste, was wir als Christen einem anderen Menschen gegenüber an Anerkennung geben dürfen, ist, einem Menschen, selbst wenn er uns schlecht behandelt hat, in die Augen zu blicken, das Gespräch zu suchen und Versöhnung anzubieten. An diesem Tag heute in unserem Gottesdienst geht es ja um den Dank. Und wir sind dankbar dafür, dass Gott uns durch diese Zeit begleitet und getragen hat. Aber ich glaube, es darf auch ein Stück weit um Versöhnung und Vergebung gehen. Ich weiß, dass ich in diesen vergangenen 2 Jahren einige Menschen verletzt habe. Und als ich das erfahren habe, hat es mir einen tiefen Stich in meinem Herzen gegeben und ich hatte den tiefen Wunsch, das, was geschehen ist, irgendwie wieder gut zu machen. Man kann manches, was geschehen ist, nicht wieder gut machen. Man kann manche Worte, die gefallen sind, nicht zurücknehmen. Und gerade deshalb ist es eine so große Erlösung, wenn jemand einem zuspricht, ich weiß, du kannst das nicht ungeschehen machen, aber ich vergebe dir. Und ich weiß nicht, was ihr in dieser Zeit erlebt habt, wo ihr Konflikte am eigenen Leib oder im eigenen Herzen erfahren habt, wo ihr Streit erlebt habt oder Meinungsverschiedenheiten, wo Menschen, Brüder, Geschwister in der Gemeinde an euch vielleicht schuldig geworden sind. Aber ich möchte uns, so wie es Jesus an so vielen Stellen bekennt, dazu auffordern und dazu einladen, dass wir bereit sind, einander von Herzen zu vergeben. Dass wir das Gespräch suchen, dass wir trotz unserer Meinungsverschiedenheiten bereit sind, einander zu lieben, einander anzunehmen und zu vergeben. Und dass wir, und das ist vielleicht meine dringendste Bitte und mein dringlichster Wunsch, dass wir, wenn wir merken, da ist ein Bruder oder eine Schwester, der wir nicht mehr länger in die Augen blicken können, dass wir das nicht zulassen. Dass wir bewusst den Blick erheben, den anderen vielleicht konfrontieren, ihn vielleicht darauf aufmerksam machen, wie er oder sie uns verletzt hat. Aber dass wir dem anderen die Würde erweisen, ihm oder ihr in die Augen zu blicken und die Möglichkeit für Vergebung oder sogar Versöhnung zu schaffen. Es konnte nicht mehr als ein paar Sekunden vergangen sein, wie er da mit ausgestreckter Hand dastand. Für mich jedoch erschienen sie wie Stunden, während ich einen Kampf mit der schwierigsten Sache hatte, zu der ich mich jemals überwinden musste. Ich wusste, dass ich es tun musste. Die Botschaft, dass Gott vergibt, hat eine vordringliche Bedingung, dass wir denjenigen vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Ich kannte es nicht nur als Gebot Gottes, sondern auch aus tagtäglicher Erfahrung. Seit Kriegsende hatte ich in Holland ein Heim für Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft aufgebaut. Wer seinen ehemaligen Feinden zu vergeben vermochte, konnte auch bald wieder in die Außenwelt zurückkehren und sein Leben neu in die Hand nehmen, ganz gleich, welche physischen Narben zurückblieben. Diejenigen, die ihre Verbitterung hegten, blieben auch geistig invalide. So einfach und doch so schrecklich war das. Ich stand immer noch da mit der Kälte, die mein Herz umklammerte. Vergebung ist jedoch keine Emotion. Dies war mir auch klar. Vergebung ist eine Tat des Willens. Der Wille kann tätig sein, egal welche Temperatur das Herz hat. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand hochheben, so viel kann ich tun. Du musst die Gefühle dazu geben. Also legte ich meine Hand ausdruckslos und mechanisch in die mir ausgestreckte Hand. Während ich dies tat, geschah etwas Unglaubliches. Ein Strom floss von meiner Schulter aus durch meinen Arm bis hin in unsere vereinten Hände. Diese heilsame Wärme schien völlig durch mich zu strömen und trieb mir die Tränen in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich von ganzem Herzen. Für einige Augenblicke hielten wir uns ganz fest, der ehemalige Aufseher und die ehemalige Gefangene. Niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark gespürt wie in diesem Moment.